Ja, ich freue mich auch heute Morgen noch hier bei euch in dem Gottesdienst hier zu sein. Wir hatten gestern ein gutes Zusammensein, wie ich denke, und haben darüber nachgedacht, wie wir mit Menschen über den Glauben reden können, Kommunikation mit Nichtchristen. Das war so das große Thema des Wochenendes. Wir hatten uns für heute Morgen einfach noch so ein bisschen das Thema übrig gelassen, wie erreichen wir eigentlich die Herzen der Menschen? Oder wie, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, wie können Menschen vorbereitet werden, auch in der Weise über den Glauben informiert zu werden oder Interesse auch daran zu bekommen. Ich denke, dass der Herr Jesus uns in der Weise auch Hilfen gibt, wir haben es gerade gesungen, dass wir deswegen auch auf ihn sehen, auf den Herrn Jesus, auf ihn hören wollen. Wollen wir auch heute Morgen tun. Wir haben es gestern auch schon mal ausgiebig getan, in der Weise, wie der Herr Jesus zum Beispiel mit den Emmaus-Jüngern geredet hat und versucht, da so Rückschlüsse zu ziehen für unsere Gespräche auch mit anderen. Ich möchte heute Morgen über einen, wie ich meine, oft übersehenen oder vielleicht auch ein bisschen vergessenen, vielleicht aber eher übersehenen Auftrag des Herrn Jesus sprechen. Wenn man über den vergessenen Auftrag sprechen würde, dann würden jetzt Bibelkenner, nicht Bibelkenner, sondern Vielleser, so muss ich eher sagen, sofort daran denken, ah ja, da gibt es ein Buch von William MacDonald, Heiligung. Ah, heute Morgen geht es um Heiligung. Nein, es geht heute Morgen nicht um Heiligung, auch wenn ich das Thema ähnlich genannt habe, wie sein Buch lautet. Ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium zunächst einmal einige Verse lesen, Kapitel 5, ab Vers 14. Matthäus 5, ab Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Soweit zunächst mal. Wenn man sich vielleicht im Dunkeln verlaufen hat, gegebenenfalls sogar irgendwo im Wald ist und man weiß nicht mehr so recht, wo muss ich überhaupt hin, in welche Richtung muss ich gehen, dann gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als plötzlich irgendwo ein Licht zu sehen. Ein Haus, was erleuchtet ist. Und dann zu denken und zu wissen, da gehe ich jetzt hin. Und da wird mir sicher dann weitergeholfen und der weitere Weg gezeigt, dass ich wieder auch sicher nach Hause komme. So ein Licht, das gibt Orientierung, das gibt irgendwie Hoffnung. Und ja, vielfach ist Licht auch dieser Gedanke bei uns mit Geborgenheit irgendwo verbunden. Ja? Das ist so Wärme und so weiter. Licht strahlt in der Regel auch Wärme aus. Also von daher, Licht hat natürlich einen ganz, ganz positiven Klang. Und der Jesus, er sagt uns hier, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir die Bibel ein wenig kennen, wissen wir, der Jesus hat das aber auch von sich gesagt, dass er das Licht der Welt ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und das gefällt uns natürlich viel besser. Und das ist ja auch klar, der Jesus, klar, er ist das Licht. Und er gibt Orientierung. Und wer ihm nachfolgt, der ist nicht mehr in der Finsternis, sondern er hat das Licht des Lebens. Aber dass der Jesus jetzt hier sagt, ihr seid das Licht der Welt, können wir denn diese Aufgabe überhaupt erfüllen? Ist das realistisch? Nun, zum einen ist es dadurch realistisch, dass es einfach darum geht, und so habe ich es schon auch sehr früh, denke ich, für mich ein Stück weit verstanden und auch immer wieder weitergegeben, wenn wir das Licht der Welt, nämlich den Herrn Jesus, in unser Leben aufnehmen, dann will er durch uns durchstrahlen. Und dann geht es darum, dass wir transparent sind, dass nicht durch Sünde und so weiter irgendwo dieses Licht verdunkelt wird, sondern dass er durch uns durchstrahlen kann. Dann haben wir die Leuchtkraft nicht in uns selbst, in unserer Person irgendwo, dass wir so toll wären, sondern ich glaube, dann ist das schon der richtige Bezug, dass wir wissen, wir selbst sind eigentlich so gar keine großen Lichter, aber der Jesus in uns, er will leuchten. Und darum geht es, dass Menschen durch uns und an uns erkennen können, wer der Jesus ist und wie er ist. Eine Stadt, der Jesus vergleicht hier dieses Licht mit einer Stadt, die auf einem Berg liegt und sagt, diese Stadt, die kann nicht verborgen sein. Eine Stadt, die ist weithin sichtbar. Und sie gibt tatsächlich den Menschen Orientierung, so wie ich es eben schon mal sagte, auch in welche Richtung sie laufen müssen. Der Jesus sagt, dass solch eine Stadt auf dem Berg gar nicht verborgen sein kann. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und ich denke, dass der Jesus hier einfach die Gemeinde vergleicht mit einer solchen Stadt. Er spricht ja in der Mehrzahl. Ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid quasi wie eine solche Stadt. Eine Stadt, die setzt sich ja aus vielen einzelnen Häusern zusammen. Und wie leuchtet eine Stadt? Nun, ganz einfach dadurch, indem einzelne Häuser leuchten, indem in einzelnen Häusern Licht brennt. Ich bin überzeugt, zur damaligen Zeit, als der Jesus das hier gesagt hat, da gab es noch keine Straßenlaternen, ja, die nachts irgendwo angewiesen wären. In dem Moment, wo in allen Häusern das Licht aus war, da war auch die Stadt dunkel. Da brannten nicht nur irgendwo irgendwelche Laternen, wie hätte das gehen sollen. Von daher ist es natürlich so hell in einer Stadt, so hell, wie es in den einzelnen Häusern ist. Und wenn es in den Häusern dunkel ist, dann ist auch die Stadt dunkel. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das zunächst mal begreifen. Eine Gemeinde kann nur so hell leuchten, wie unsere Häuser leuchten. Es kommt tatsächlich auf jeden Einzelnen an. Licht hat die Aufgabe zu leuchten, sonst hat es seinen Sinn verfehlt. Das verdeutlicht der Herr Jesus in dem Weiteren. Er sagt, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, also unter ein Gefäß irgendwo, dass der Lichtschein total weg wäre, sondern man setzt diese Lampe auf ein Lampengestell oder diese Kerze oder Petroleumleuchte oder was immer, woran der Herr Jesus da gedacht hat, Ölleuchte. Man setzt sie auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Licht hat die Aufgabe zu leuchten, sonst hat es seinen Sinn verfehlt. Und deswegen die Aufforderung, also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Nun, die Kinder sind jetzt gerade in die Sonderschule gegangen. Ich weiß nicht, ob das Lied heute noch so aktuell ist, wie es in früheren Jahren aktuell war. Aber wir haben in der Sonderschule oft das Lied gesungen, Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Ein Lied, was dem sicher hier angeglichen ist, was wir gelesen haben. Vermutlich kennen auch einige von euch dieses Kinderlied oder dieses Lied. Aber auch in dem Lied wird die Frage nicht beantwortet, wie können wir denn leuchten? Es ist nur, dass die Aufforderung unterstrichen wird, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Und deswegen ist die Frage ja ganz wichtig, wie können wir denn leuchten? Nun, da fällt mir spontan natürlich ein, indem wir anderen von Jesus erzählen, können wir leuchten. Da haben wir uns an diesem Wochenende mit beschäftigt, indem wir andere Menschen zu evangelistischen Veranstaltungen einladen. Wir können leuchten, indem wir missionarische Hauskreise durchführen. Wir können leuchten, indem wir zum Beispiel Traktate verteilen oder einen missionarischen Büchertisch machen oder was auch immer. Da fallen uns gleich solche guten evangelistischen Möglichkeiten ein und wir sagen, das ist es, wie wir leuchten können. Und das war und ist auch ein ganzes Stück mein Denken und das ist auch alles gut, was ich jetzt genannt habe, nicht verkehrt, wenn wir diese Dinge tun. Aber, sagt der Herr Jesus das auch so? Ich habe ja eben eigentlich mitten im Vers aufgehört zu lesen. Und deswegen will ich den Satz jetzt noch fertig lesen. Der Herr Jesus sagt so, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Bis dahin habe ich gelesen. Der Satz geht dann weiter. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Vermutlich haben wir den Satz alle schon mehrfach gelesen und gehört, haben vielleicht auch schon Predigten darüber gehört. Aber ich muss sagen, das ist mir erst vor einiger Zeit so bewusst geworden, dass hier von guten Werken die Rede ist und nicht von evangelistischen Aktionen. Und irgendwie, wie gesagt, in meinem Kopf ist Leuchten für Jesus gleich evangelistisch, irgendwie aktiv sein drin, so eine Verbindung, ne? So eine Querverbindung. Und dieses, dass das was mit guten Werken zu tun hat, das hat man mal gelesen. Aber das hat sich in meinem Kopf nicht so festgesetzt, dass ich sagen würde, es geht darum, gute Werke zu tun. Und als ich mir das deutlich wurde, habe ich mich mal intensiver mit dieser Thematik beschäftigt und habe festgestellt, eigentlich ist das Thema gute Werke ein Thema, was sich durchs ganze Neue Testament hindurchzieht, in einer kaum erwarteten Deutlichkeit und Klarheit. Und trotzdem wird so gut wie nie über gute Werke gepredigt. Ich habe Thomas heute Morgen mal beim Frühstück gefragt, sage ich, Thomas, wann ist bei euch das letzte Mal über gute Werke gepredigt worden? Hat er mich komisch angeguckt, oder nicht komisch, aber hat er geguckt und gesagt, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. So ähnlich ging es mir beim Nachdenken in der Gemeinde, aus der ich komme. Ich kann mich nicht entsinnen, meine Predigt gehört zu haben, die sich ausschließlich um gute Werke dreht. Vielleicht ist das dann heute Morgen auch eine der seltenen Predigt, die mal darum gehen, denn darum soll es uns heute Morgen gehen, um gute Werke. Was sagt die Bibel eigentlich darüber? Wir könnten natürlich uns auch noch überlegen, welche guten Werke habe ich denn in der vergangenen Woche getan? Wann habe ich überhaupt das letzte Mal ein gutes Werk getan, wo ich sagen würde, ja, das war ein gutes Werk oder so? Nun denn, ich mache jetzt so einen kleinen Gang durch die Bibel und fange einmal im Epheserbrief an. In Epheser 2, eine Bibelstelle, die auch sehr bekannt ist und auch gerne irgendwie zitiert wird. Ganz besonders, wenn es darum geht, Leuten klarzumachen, wie man errettet werden kann. Dann ist das eine Stelle, die ich auch sehr gerne anwende. Epheser 2, ab Vers 8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier ist es ähnlich wie mit dem wir sollen leuchten, dass der erste Teil der Aussage betont wird und der zweite Teil irgendwie so ein Stück geschlabbert wird. In der Weise wird der Vers gerne und häufig genommen, um Leuten deutlich zu machen, ihr könnt nicht durch eigenes Tun, durch eigene Werke euch den Himmel verdienen. Das geht nicht. Sondern das ist Gnade Gottes, das ist ein Geschenk Gottes. Es gibt keine Werkgerechtigkeit in dem Sinne. Und das ist natürlich richtig und absolut zu unterstreichen, dass das so ist. Aber der Satz findet dann seine Fortsetzung. Denn, das ist ja, macht ja deutlich, wir müssen weiterlesen. Denn wir sind sein Gebilde, das Gebilde Gottes in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ehrlich gesagt, auch das ist mir erst so wirklich richtig bewusst geworden und auch irgendwo zu Herzen gegangen, dass ich bei mir selbst auch gemerkt habe, diesen zweiten Teil, natürlich, das hat man immer irgendwie dazu gesagt, gute Werke, wir sollen nicht gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen, sondern wir sollen gute Werke tun, weil wir in den Himmel kommen. Das ist aus Dankbarkeit dem gegenüber. Aber ja gut, das sagt man so. Aber das bestimmt nicht mein Leben, das bestimmt nicht mein Denken. Ich habe oft in früheren Jahren, auch gerade in meiner Aufgabe als überörtlicher Jugendmitarbeiter, zu dem Thema Stellung genommen, was ist der Sinn des Lebens? Und gerade auch im Zusammenhang mit unserem mobilen Treffpunkt Leben ist mehr, da ist die Frage ja natürlich, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und so weiter. Und habe versucht, einfach da deutlich zu machen, dass der Sinn des Lebens darin liegt, dass ich in Gemeinschaft mit Gott lebe und für ihn lebe und einfach mein Leben für ihn einsetze. Und dass es letztlich darum geht, dass durch mein Leben Gott groß gemacht wird. Sagen wir es in dem, wie ihr sicher das auch hier alle versteht, es geht darum, dass durch mein Leben Gott verherrlicht wird, groß gemacht wird. Nun, das in der Weise habe ich da oft drüber gesprochen. Ich kann mich aber nicht entsinnen, jemals irgendwo dazu gesagt zu haben. Und wisst ihr, ein ganz wesentlicher Aspekt des Sinns des Lebens ist, dass wir gute Werke tun. Aber es steht hier, wir sind geschaffen zu guten Werken. Und die müssen wir nicht noch großartig selbst erfinden, sondern die hat Gott eigentlich schon bereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also von daher müsste jeder von uns spontan eine Fülle von Dingen aufzählen können und zeigen können, ja, das sind gute Werke, da habe ich ein gutes Werk tun können, da habe ich ein gutes Werk tun können, da hatte Gott was vorbereitet für mich und so weiter und so fort. Aber entspricht das der Realität? Können wir tatsächlich so sprudelnd davon erzählen, wo wir alles gute Werke tun konnten? Es kann aber ja nicht sein, dass die Bibel sich irrt und dass das nicht so ist, dass Gott nicht gute Werke für uns vorbereitet hätte. Kann es vielleicht mehr sein, dass wir keinen Blick mehr dafür haben? Dass wir keine Antenne mehr dafür haben, wo es darum geht, Gutes zu tun und anderen zu helfen? Ja, das ist eine wesentliche Aufgabe für unser Leben, ganz offensichtlich, so wie die Schrift es hier sagt. Und durch gute Werke verherrlichen wir Gott, das haben wir eben gelesen in Matthäus, damit sie eure guten Werke anschauen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es passt also, es stimmt also auch mit dem, was ich eben sagte, dass es um gute Werke geht oder dass der Sinn des Lebens auch das ist, dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben. Besonders der Apostel Paulus ist es, der viel über gute Werke sagt. Und wir schauen in eine nächste Stelle und die steht im Titusbrief. Im Titusbrief Kapitel 2, da lese ich den Vers 14. Da heißt es, die Rede ist hier von dem Herrn Jesus und der Herr Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst sein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken reinigte. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Auch das betonen wir immer wieder gern, dass er Jesus uns losgekauft hat von aller Gesetzlosigkeit, dass er uns losgekauft hat aus der Sklaverei Satans. Aber was hat er getan? Er hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt, eifrig in guten Werken. Karl-Heinz van Heiden übersetzt es in dieser NEÜ, diese neue evangelistische Übersetzung, dass Gott sich oder der Jesus sich ein Eigentumsvolk gereinigt hat, das darauf brennt, Gutes zu tun. Finde ich eine schöne Übertragung oder Übersetzung. etwas eifrig sei oder das darauf brennt, Gutes zu tun. Ich habe mich gefragt, welchen Ruf haben wir als Gemeinde in dem 3000-Seelen-Ort, aus dem ich komme, aus Manderbach bei Dillenburg oder Stadtteil von Dillenburg. Ja, da wird man wahrscheinlich, wenn man fragen würde, die Leute in unserem Dorf, versuch mal mit einem Satz zu charakterisieren, die Gemeinde. Was sind das für Leute? Vielleicht würde mancher sagen, ach, ich habe so den Eindruck, das sind so welche, die wollen besser sein als andere. Vielleicht hätte man früher noch stärker gesagt als heute, das sind die, die mit anderen nichts zu tun haben wollen. Oder was weiß ich was, so irgendwo, ja, sind so ganz nett, sind eigentlich immer freundlich, das sind die, die ihre Kinder gut erzogen haben, die Kinder sagen wenigstens noch guten Tag, die anderen sagen nicht mehr guten Tag, vielleicht würde man auch so in der Weise ein bisschen was Positives über uns sagen, aber ich weiß nicht, ob einer dabei wäre, der sagen würde, das sind die, die darauf brennen, Gutes zu tun. Aber das müsste das Kennzeichen sein, wenn wir die Bibel recht verstehen. Dass andere über uns sagen, weißt du, das sind die, die darauf brennen, Gutes zu tun. Also, das ist hier unglaublich. Da, wo die nur können, helfen die anderen. Und das nicht nur ihren eigenen Leuten gegenüber. Nee, egal. Aus dem Dorf, die sind einfach da. Die haben einen Blick dafür, wo andere Hilfe brauchen, wo man ihnen helfen kann. Das wäre der Ruf, den wir haben sollten, denke ich. Und wenn es um uns persönlich geht, welchen Ruf haben wir in der Firma? Das sagt auch schon mal einer, weißt du, das ist der, der drauf brennt, Gutes zu tun. Wenn er irgendwo kann, ist er für seine Kollegen da und hilft denen und tut denen Gutes. Lesen wir noch eine weitere Stelle, Hebräer. Hebräer 10. Auch eine Stelle, die uns wahrscheinlich nicht ganz unbekannt ist. Hebräer 10, ich lese ab Vers 24. Da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, falls jemand andere Übersetzungen hat und denkt, was liest er denn eigentlich da für Texte? Okay. Ich kenne diesen Vers so mehr in der Abkürzung. Lasst uns aufeinander Acht haben, dass wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. So wird der Text meist verstanden. Ja? Achte darauf, dass die Geschwister auch immer schön in die Stunden kommen. Steht hier aber nicht. Hier steht, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das soll uns ein Anliegen sein, uns gegenseitig Mut machen. Und das geschieht, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, den Tag, an dem der Jesus wiederkommt oder wie immer wir das deuten wollen. Da ist ja die Frage, geschieht das in unseren Gemeinden? Ermutigen wir uns da zu guten Werken? Reizen wir uns da gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken an? Das ist einer der Sinn und was hier genannt wird, zumindest auch als Sinn und Zweck, weshalb es wichtig ist, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern dass wir uns gegenseitig Mut machen, dass wir vielleicht auch gemeinsam überlegen, was können wir als Gemeinde insgesamt, ich gehe jetzt mal wieder von unserer Situation aus, im Dorf ist es natürlich ein Stück einfacher, aber wie können wir unserem Ort auch Gutes tun, gemeinsam? Viele Aufgaben kann man alleine ja vielleicht gar nicht so bewältigen. Wo braucht unser Dorf uns? Wo können wir unserem Dorf, unseren Mitmenschen einfach Gutes tun, auch als Gemeinde insgesamt? Trotzdem gibt es vielleicht für euch ja auch da die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wo sind wir als Gemeinde hier in Friedrichshafen gefordert, nicht nur jetzt in erster Linie das Evangelium zu verkündigen, sondern Gutes zu tun. Wo sind wir da gefordert? Wem sollen wir denn Gutes tun? Die Frage beschäftigt einen natürlich dann sofort, wenn man so über ein Thema nachdenkt. Was sagt die Schrift eigentlich darüber? Nun, im Galaterbrief findet man da auch eine nette Aussage, Galater 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also Paulus gibt hier schon eine gewisse Rangfolge und sagt, in erster Linie haben wir eine gewisse Verantwortung unserer Familie gegenüber, also unserer Glaubensfamilie gegenüber. Und deswegen wollen wir in erster Linie auch unserer Glaubensfamilie gegenüber Gutes tun. Aber darauf soll es nicht beschränkt sein. Lasst uns allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Wenn wir das so auf uns als Gemeinde beziehen, dass wir auch gegenseitig uns da Gutes tun, stellt euch vor, wir nehmen das wirklich so richtig ernst und brennen darauf, uns auch gegenseitig Gutes zu tun. Wir entwickeln regelrecht eine Antenne dafür, wo können wir einander helfen. Das würde auch die Atmosphäre in einer Gemeinde unwahrscheinlich positiv prägen. Ja, dass wir ja, dankbar und freundlich miteinander umgehen würden, weil wir einfach merken, wir sind da füreinander da und wir helfen uns gegenseitig in einem Maß, was schon das Normale fast übersteigt. Also, wir sollen nicht nur den Glaubensgeschwistern gegenüber Gutes tun, sondern eben auch den Arbeitskollegen gegenüber, den Nachbarn gegenüber, überhaupt Menschen, mit denen wir begegnen. Aber der Auftrag geht noch weiter. Im ersten Petrusbrief, auch Petrus nimmt dazu Stellung, Kapitel 2 sagt Petrus uns in Vers 12 und 15, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Auch da übersetzt Karl-Heinz von Heiden das ein klein bisschen griffiger noch. Deswegen lese ich das auch nochmal nach der NEU. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als Bösewichter verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Bisschen markanter noch, aber das ist das, was hier steht. So ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt und auch das dumme Gerede zum Schweigen bringt. Also wir sollen auch denen gegenüber Gutes tun, die uns nicht leiden können und die negativ über uns reden, damit sie letztlich dadurch zum Schweigen kommen. Und der Jesus selbst, er geht noch weiter. Er sagt, dass wir sogar unseren Feinden gegenüber Gutes tun sollen. Ich lese diese Aussagen einmal nach Lukas 6, zunächst Vers 27, 33 und 35, die lese ich so hintereinander weg. Lukas 6, 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen. 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Denn wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Und so weiter. Und dann noch Vers 35. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Und das leitet uns über zu der Frage, warum sollen wir denn gute Werke tun? Nun, durch gute Werke zeigen wir, wie Gott ist. Wir haben gerade als letztes gelesen, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und deswegen, Gott lässt die Sonne scheinen über Gut und Böse und tut den Menschen Gutes. So lesen wir es an anderer Stelle. Und deswegen ist Gutes tun Ausdruck der Nächstenliebe und der Erfüllung des zweitwichtigsten Gebotes, wie der Jesus selbst sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie soll denn Nächstenliebe praktisch werden, wenn nicht durch gute Werke, dass ich anderen Gutes tue? Durch gute Werke zeigen wir den Menschen, dass Gott sie liebt. Wir reden nicht nur davon. Gottes Liebe wird sichtbar und wir zeigen, wie Gott Menschen verändert. Er macht aus selbstsüchtigen Egoisten, die wir nun mal von Natur aus alle sind, Menschen, die Freude daran haben, anderen Gutes zu tun, mit anderen zu teilen und das ohne etwas wieder zurückzuerwarten. Ja, da sagt ja der Jesus, das machen auch die anderen. Ja. Wenn sie das wieder mit barer Münze zurückgezahlt bekommen, dann sind auch andere bereit, irgendwo Gutes zu tun. Nein, helft ihr da und tut da Gutes, wo ihr nichts zu erwarten habt und leid da, wo ihr wisst, das kriege ich eh nicht wieder zurück. Ja, da sollen wir einfach anders sein und zeigen, wie Gott Menschen verändert, wie er aus selbstsüchtigen Egoisten gebefreudige, hilfsbereite Leute gemacht hat. Und anders als beim Almosengeben, da dürfen gute Werke ruhig offenbar werden. Ja, sie sollen regelrecht sichtbar sein. Der Jesus sagt es in Matthäus 5, wie wir es eingangs gelesen haben, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Davon haben wir auch sonst öfter gelesen. Also man darf auch ruhig davon erzählen, dass man zum Beispiel als Gemeinde sich sozialdiakonisch engagiert, zum Beispiel durch Hilfstransporte nach Rumänien oder was weiß ich wohin. Das dürfen andere ruhig wissen. Die reden nicht nur fromm, die tun auch was. Und wenn es so ein Stück weit darum geht, wie erreichen wir die Herzen anderer, dann ist es dadurch, dass andere merken, dass sie geliebt sind. Und wenn ich eben gesagt habe, gute Werke sind Ausdruck der Nächstenliebe, dann ist das ein Weg, wie wir die Herzen von Menschen erreichen können, dass wir nicht nur ihnen sagen, du, Gott liebt dich, sondern dass wir ihnen zeigen, dass Gott sie liebt. Und dass wir ihnen zeigen, dass wir sie lieb haben und dass es uns um sie geht, um ihr Wohl, um ihr Bestes. Da werden sich Herzen öffnen und da werden Herzen dann auch offen, dass man dann auch einmal etwas von der Liebe Gottes sagen kann. Wir gehen in aller Regel den umgekehrten Weg. Wir sagen erst was und wenn jemand dann sich öffnet und bereit wird und so weiter, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, wenn er sich dann irgendwann würdig erzeigt, dann helfen wir vielleicht auch. Aber umgekehrt ist der Weg, den die Bibel uns zeigt. Wir sollen erst handeln und dann reden. Und dadurch, bin ich überzeugt, werden Herzen sich öffnen. Weil gute Werke etwas von Gottes Liebe und Macht offenbaren, führen sie auch dazu, dass Menschen Gott preisen und Gott verherrlichen. So haben wir es im Matthäus-Evangelium im Petrusbrief gelesen. Aber nochmal in den Titusbrief zurück unter der Fragestellung, wie ernst sollen wir das eigentlich mit den guten Werken nehmen? Ist das jetzt etwas, wo man sagt, naja, das ist auch ganz nett, ist so gut, dass man darüber auch mal was gehört hat? Oder sollte das vielleicht sogar eine gewisse Priorität in unserem Leben haben? Ich lese aus dem Titusbrief Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Paulus zu Titus oder schreibt er ihm, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Nicht in erster Linie für uns, sondern für die anderen. Dass die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Ich habe das immer mal so parallel gelesen und dann auch in der NEÜ. Und da sagt, übersetzt Karl-Heinz von Heiden, ist, diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig und ich will, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Und da müssen wir uns dann natürlich doch fragen, bemühen wir uns wirklich um gute Werke? Bemühen wir uns ernsthaft darum? Bemüht ihr euch als Gemeinde ernsthaft um gute Werke, die den Menschen hier in Friedrichshafen Nutzen bringen? Oder sagen wir es nochmal mit Titus 2, Vers 14, brennen wir darauf, gute Werke zu tun? Und ich glaube, wenn wir uns diesen Spiegel des Wortes Gottes vorhalten, das ist ja jetzt nicht irgendwelche Spitzfindigkeiten von mir, sondern ich war erstaunt, ich muss fast sagen erschrocken darüber, wie klar die Bibel über gute Werke spricht und wie deutlich die Forderung in der Weise ist und wie sehr ich das Thema bisher übersehen habe. Das nur so irgendwo unter entfernt abgespeichert habe, ja, wir sollen natürlich auch Gutes tun irgendwo. Aber ich kann von mir zumindest nicht sagen, dass das meine Gedanken beschäftigt, wo kann ich Gutes tun? Dass ich mir darum Gedanken mache, dass ich mich ernsthaft darum bemühe. Also nicht, wenn es mir so vor die Füße gelegt wird, dass ich überhaupt nicht anders kann, dann bin ich auch mal bereit, irgendwo natürlich was Gutes zu tun, sondern wirklich die Augen offen halten, eine Antenne dafür entwickeln. Ich sage es nochmal so, weil ich den Eindruck habe, dass es wirklich dran ist bei uns, dass wir Gott darum bitten müssen auch. Herr, schenk mir eine Antenne dafür, öffne mir die Augen dafür, wo ich Gutes tun kann. Und dass wir in erster Linie mal Gutes tun und nicht sofort den Hintergedanken haben, jetzt tue ich dem was Gutes und als nächstes gebe ich dem aber noch einen Traktat hinterher. Der muss ja wissen, warum und so weiter und so fort. Sondern das kommt als nächstes und das wird Gott dann auch von alleine irgendwo schenken, dass dann auch eine Bereitschaft wächst für das Evangelium. Aber wir denken oft nur in der Weise, gerade im diakonischen Bereich, wo können wir was fürs Evangelium tun? Und sind nicht bereit mehr letztlich dazu, einfach nur mal so darüber nachzudenken, wo können wir dem anderen Gutes tun, ohne dass wir sofort das als Erfolg verbuchen wollen. Dadurch kam der auch zur nächsten Evangelisation oder dadurch konnten wir aber auch noch irgendwelche Traktate weitergeben oder sonst was. Die Bibel bringt das nicht so unmittelbar in Zusammenhang und trotzdem ist natürlich da ein erheblicher Zusammenhang, denn es geht darum, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und wenn es um das Licht geht, dann geht es darum, dass Menschen Jesus Christus sehen und dass ihr Interesse geweckt wird an Jesus Christus. Und wenn wir das Leben des Herrn Jesus anschauen, ja, dann haben wir ja kein größeres Vorbild in der Weise, dass der Jesus wirklich darauf gebrannt hat, Gutes zu tun. Ja, also wo er war und wo er ging und wo er stand und was auch immer, berichtet die Bibel davon, dass er den Menschen dort Gutes getan hat, sie geheilt hat und so weiter und so fort. Lesen wir noch den Vers 14 aus Titus 3. Lass aber auch die Unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich guter Werke zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Vermutlich ist schon häufig über Johannes 15 gepredigt worden, dass wir Frucht bringen sollen, dass wir mehr Frucht bringen sollen, dass wir viel Frucht bringen sollen, dass darum geht, dass Gott uns reinigt, entsprechend Frucht zu bringen. Wir wollen ja nicht unfruchtbar sein, aber haben wir diesen Gedanken schon mal in Verbindung mit guten Werken gesehen, dass das eine Frucht ist, die Gott wirken will durch unser Leben, dass wir Gutes tun? Es steht hier so, lass die Unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich guter Werke zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Das ist eine Art, wie wir Frucht bringen können. Das steht übrigens nicht nur hier, sondern das steht auch im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9, in der Weise, dass da die guten Werke auch in Verbindung mit Frucht genannt werden. Ich lese Vers 9 und 10. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit zu geistlichem Verständnis. Und jetzt kommt es, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend und wachsend in jedem guten Werk durch die Erkenntnis Gottes. Fruchtbringend und wachsend in jedem guten Werk durch die Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft und so weiter und so fort. Jetzt haben wir so viel über gute Werke gesprochen und immer wieder diesen Begriff so gebraucht. Da müssen wir uns natürlich auch noch zum Schluss hin jetzt die Frage stellen, was sind denn eigentlich gute Werke? Wenn ich jetzt so sagen würde, nenne spontan 5 gute Werke, würde uns das gelingen? So, dann denkt man als erstes daran, einer alten Oma über einen Zebrastreifen helfen. Der Oma die Kohlen aus dem Keller holen, aber welche Oma heizt heute noch mit Kohlen? Das passt dann irgendwie schon nicht mehr so ganz, passte früher mal. Ja, was sind gute Werke? Vielleicht einer alten Frau die Einkaufstasche tragen oder so. Ja, das ist gar nicht so einfach. Was sind gute Werke? Wir müssen zugeben, dass wir das gar nicht mehr so richtig wissen. Aber das soll uns jetzt nicht dazu verleiten, dass wir einen Katalog der guten Werke aufstellen. Trotzdem wollen wir uns einfach mal 2 Bibelstellen anschauen, die so ein wenig verdeutlichen, was gute Werke sind. Wir gehen zunächst mal, schauen wir uns eine Frau an, die man vielleicht sogar in dem Zusammenhang automatisch denkt und auf die man kommen kann. Apostelgeschichte 9, Vers 36, wo die Rede von Tabea oder je nach Übersetzung Tabitha oder Dorcas oder Gazelle oder Rehlein oder wie auch immer ist. Da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 36, in Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, was verdolmetscht heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Wie sahen diese guten Werke und Almosen aus? Nachdem sie gestorben war, hat man sie zunächst einmal aufgebahrt, Petrus geholt, und dann stehen die Witwen, Vers 39, können wir das lesen, da kommen die Witwen, so müsste ich es richtiger sagen, aber ich lese einfach den Vers 39. Petrus aber stand auf, ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Leibröcke und Kleider, welche die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihm war. Das waren also die guten Werke und die Almosen, die sie gegeben hat. Sie hat ihre natürliche Gabe, denke ich mal, genutzt, dass sie gut nähen konnte, und hat den Witwen, die ja keine soziale Absicherung hatten, sie mit Kleidung versorgt. Und das kostenlos. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Armut auch immer mehr zunimmt und wo ich glaube, dass auch wieder Bedeutung gewinnt, dass wir sogar an der Stelle nachdenken müssen, wo können wir Leuten helfen, indem wir sie mit Kleidung und so weiter und auch Nahrung versorgen, die von sich aus nicht mehr genug zum Leben haben. Dorcas ist hier ein schönes Vorbild und wird in der Bibel in besonderer Weise herausgestellt. Und ja, ich sag mal, Wer von uns würde das auf der Todesanzeige stehen haben, dass da jemand gestorben ist, der reich war an guten Werken? Er war immer für seine Familie da oder so, sowas kann man schon mal lesen unter einer Todesanzeige. Aber er war reich an guten Werken und Almosen, das habe ich noch nie unter einer Todesanzeige gelesen. Nehmen wir zum Abschluss noch das, was der Jesus selbst sagt in Matthäus 25, wo er uns Beispiele gibt. Wobei ich weiß, dass Matthäus 25, die Verse, die ich jetzt lese, ab Vers 34 bis 36, dass diese Verse in einem bestimmten Zusammenhang stehen, nämlich das ist die Endzeitrede und wo da geht es um das Gericht der Lebendigen, wer ins tausendjährige Reich eingeht, wer nicht. Ich will diesen Text jetzt nicht auslegen, da müssen wir eine Stunde für sich haben, sondern ich möchte nur so ein paar Punkte herausgreifen, was der Jesus hier sagt und welche Kriterien er nennt. Ich lese ab Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Eins dürfen wir mit Sicherheit sagen, die Dinge, die der Jesus hier aufzählt, das sind gute Werke. Das ist das, was der Jesus im Grunde genommen von uns erwartet. Schauen wir es uns noch mal so ein ganz klein bisschen detaillierter an. Er nennt als erstes Hungrige. Ich war hungrig und ihr speistet mich. Es gibt heute sogar schon die Einrichtung der Tafel oder wie immer das vor Ort auch heißt, wo Hungrige gespeist werden und wo es meines Erachtens für uns als Christen eigentlich beschämend ist, dass da mehr die Lions und die Roundtable-Clubs und so weiter dafür einen Blick haben, als dass die Christen dafür einen Blick gehabt hätten. Da hätten die Christen, ich sage es jetzt einfach mal so, eigentlich Vorreiter sein müssen. An der Stelle ist auch hier und da passiert. Aber ich glaube, überwiegend wird dieser Bereich durch andere abgedeckt, die Tafeln bedienen. Wir hätten da sicher eine Aufgabe und müssen sicher auch überlegen in unserer Zeit, wo können wir da tatsächlich auch wirksam werden. Ich war durstig und ihr drängtet mich. Ich denke, das geht in die gleiche Richtung. Ich war Fremdling, ihr nahmt mich auf. Fremdlinge aufnehmen, dabei sind Fremdlinge, also gerade so im dörflichen Charakter, da sind es oft die Zugezogenen. Und da hielt mich dieser Tag noch mit einem, da sage ich, naja, ihr hier oben im Oberdorf, wir im Unterdorf, da hatte man nicht so viel miteinander zu tun. Sagt er, naja, man hatte wenigstens noch was miteinander zu tun. Heute mit den vielen Zugezogen, da gibt es überhaupt keine Kontakte mehr, da kennt man ja gar niemanden mehr und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich so. Die Zugezogenen sind oft eine Gruppe für sich. Nur ist das hier in so einer großen Stadt wie Friedrichshafen sicher eher ein Problem. Das sehe ich mehr aus der dörflichen Situation. Das Gleiche gilt im Blick auf Ausländer. Da ist die Bibel ja sehr ausführlich eigentlich darum, wie wir Ausländern, Fremdlingen gegenüber uns zu verhalten haben, schon vom Alten Testament her. Und da tun wir uns auch schwer, und das sage ich aus eigener Erfahrung, so irgendwo, dass wir haben selbst türkische Nachbarn, aber ja, der Kontakt beschränkt sich doch so auf, ich sag mal, so das Notwendige so unbedingt, dass man jetzt sich sehr darum mühen würde, sie irgendwie aufzunehmen. Da habe ich selbst sicherlich auch versagt. Dann wird als nächstes Nackte genannt, sie bekleiden. Das ist das, was wir bei Tabea gesehen haben, dass sie da eine Aufgabe sah. Dann nennt er Jesus Kranke, ihr besuchtet sie. Wenn es hochkommt, schaffen wir es ja mal, unsere eigenen Kranken zu besuchen. Aber darüber hinaus, andere Kranke zu besuchen, die irgendwo vielleicht aus einem weiteren Bekanntenkreis sind oder von denen man weiß, da tun wir uns, glaube ich, sehr schwer. Und wir haben ja alle das Problem der Zeit. Wir haben im Grunde genommen keine Zeit dafür. Vielleicht müssen wir als Gemeinden da auch noch stärker überlegen, wo sind Leute, die dafür Zeit haben, die dafür auch vielleicht eine gewisse Gabe haben und die ermutigen und dass sie stärker auch sie anreizen zu Liebe und zu guten Werken in der Weise, dass sie da sich vielleicht noch stärker engagieren. Aber das ist dem Herrn Jesus offensichtlich wichtig, dass Kranke besucht werden, Einsame. Das ist vielleicht noch mehr so dieser Punkt unter Gefangene. Ich war gefangen, ihr kamt zu mir, ihr habt mich nicht alleine gelassen. Nun, sicher geht es hier auch um Gefangene, die um des Herrn willen irgendwo im Gefängnis sind, wie Paulus das ja selbst oft war. Aber ich denke, man darf das auch ein Stück übertragen. Gefangene, Einsame, in Depressionen Gefangene, in ja, doch das ist ja zunehmend, Demenz und was alles dazu kommt. Gut, Demenzkranke empfinden das nicht mehr als im Gefängnis, aber sich auch um solche kümmern und um solche mühen, die irgendwo gefangen sind im übertragenen Sinne, also nicht hinter Gittern sitzen, die in Süchten gefangen sind. Ja. Auch das ist ein großer Bereich. gefangene Sklaven der Sucht irgendwo zu sein. Zunächst ist hier natürlich jeder Einzelne oder jede Familie für sich gefordert. Jedes Haus muss leuchten und darum sollte auch jeder Einzelne vor dem Herrn prüfen, was seine Konsequenzen aus dieser Predigt sind. Aber wir sind auch als Gemeinschaft der Gläubigen, als Gemeinde gefordert. Und darum sollt ihr einmal zu diesem Thema ruhig auch mal in einer Gemeindestunde oder so nachdenken. Wo werden wir als Gemeinde in unserem Ort gebraucht? Wo gibt es Aufgaben für uns, die Einzelne vielleicht gar nicht bewältigen können? Damit es irgendwie praktisch wird, gute Werke werden in erster Linie natürlich eine Reaktion auf Notlagen oder bestimmte Situationen sein. Aber gute Werke können auch eine Aktion sein, wo wir uns überlegen, was wir einem anderen einfach Gutes tun können. Und deswegen habe ich jedem von euch ein Kärtchen mitgebracht, auf dem irgendwie so eine kleine Aufgabe steht. Nichts Weltbewegendes. Überrasche deinen Nachbarn mit einem lieben Gruß, Blumen oder back ihm mal einen Kuchen oder was auch immer. Stelle Freunden eine Tüte Brötchen vor die Haustür. Lade jemand, der dich nicht oft besucht, zum Besuch ein. Lobe an einem Tag in der nächsten Woche möglichst viel und von Herzen. Schicke jemanden, den du lange nicht gesehen hast, einen Gruß. Besuch jemand, den du noch nie oder schon lange nicht mehr besucht hast. So, also in dieser Richtung sind diese Kärtchen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich die gleich an den Mann bringen kann, weil ihr ja auch teilweise hier noch verharrt. Irgendwie, denke ich, werde ich sie da vorne irgendwo platzieren am Ausgang oder selbst auch noch eine Weile am Ausgang stehen und denen zumindest schon mal, die rausgehen, so ein Kärtchen dann in die Hand drücken. Vielleicht ist es für euch eine Ermutigung, in der Weise aktiv zu werden. Ich würde mir es zumindest wünschen. Zum Abschluss noch eine letzte Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 5 bis 16. Ich lese direkt nach der NEU. Durch Jesus wollen wir Gott immer wieder ein Lobopfer bringen. Das heißt, wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Vergesst aber auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich möchte auch noch zum Abschluss beten, fällt mir gerade ein, dass ich gebeten worden war, das noch zu tun. Das will ich gerne tun. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort sehr praktisch ist und du hast auch heute Morgen ja recht deutlich zu uns geredet und uns auf einen Bereich hingewiesen, den wir tatsächlich so ein wenig aus dem Blick verloren haben, den wir übersehen haben, einen Auftrag, der so klar ist in deinem Wort, dass man sich fast wundert, dass man das übersehen kann. Aber das ist nicht nur hier, sondern das ist in wahrscheinlich vielen, vielen Gemeinden so, dass das Thema der guten Werke keine Rolle, zumindest keine große Rolle, in unserem Gemeindeleben und auch für jeden persönlich spielt. Herr Jesus, wenn du uns jetzt so deutlich darauf hingewiesen hast, dann möchte ich dich ganz herzlich bitten, dass du uns wirklich da auch offene Augen schenkst, dass du schenkst, dass wir da tatsächlich eine Antenne entwickeln und dass wir das Gehörte auch in die Praxis umsetzen. Und dass wir tatsächlich als solche bekannt werden, die darauf brennen, Gutes zu tun. Amen.
Ja, vielen Dank.